der Podcast der Linksjugend Saarland.
Heute mit Alexander
und Jan.
Und wir wollen über die Wahlen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und auch über die Kommunalwahl in Hessen, mit der wir gleich starten, mit unserem Gast Sarah, 26 Jahre alt, Bundessprecherin der Linksjugend Zollitt und neu gewählte Stadtverordnete in Wetzlar in Hessen. Sarah, berichte doch mal, wie ist denn in Hessen die Kommunalwahl so verlaufen?
Also hessenweit ist es für uns als Linke tatsächlich sehr gut gelaufen. Wir haben 0,5% zugelegt, was in Anbetracht der ländlichen Lage in Hessen wirklich gut ist. Wir haben in vielen Städten die Mandate halten können. Auch die, mir fällt das Wort nicht ein, Fraktionen halten können und uns teilweise gesteigert. In einigen kleinen Städten oder auch einigen Kreisverbänden haben wir Verluste einfahren müssen, aber die waren auf jeden Fall auch nicht sehr hoch.
Woran meinst du, hat es gelegen, dass das Ergebnis nicht so gut war, wie man es sich hätte erhoffen können?
Naja, einerseits hat halt auf jeden Fall uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sämtliche Straßenwahlkampfaktionen, die wir sonst geplant hatten, beziehungsweise durchführen wollten, sind halt flach gefallen. Und man hat sich halt rein auf Online-Wahlkampf fokussiert und auf Flyer stecken. Aber damit erreicht man natürlich nicht alle Menschen, auch wenn Social Media natürlich uns einige Wähler gebracht hat, gerade jetzt in Wetzlar und im Land-Dill-Kreis. In anderen Landkreisen sieht das auch mal anders aus. Da ist die Reichweite von den Kreisverbänden nicht so hoch und viele entscheiden sich halt auch nochmal am Wochenende vorher, wen sie überhaupt wählen. Und wenn da keine Infostände sind und da nicht nochmal Input reinkommt, dann ist das Wahlergebnis natürlich auch schlechter. Zudem war die Konkurrenz in vielen Städten noch einfach sehr hoch. Also wir hatten die Volt mit dabei, die angetreten ist. Die Partei ist mit angetreten. Die Klimaliste in einigen Städten und einigen Kreisen. Und von daher hatten die WählerInnen diesmal auch viel mehr Auswahlmöglichkeiten als zum Beispiel 2016.
Es waren ja Kommunalwahlen, das heißt, die Ergebnisse waren auch vor Ort immer sehr unterschiedlich. Konnte man irgendwie sehen an den Ergebnissen, was gut funktioniert hat und was schlecht funktioniert hat? Und beziehungsweise wo wurden besonders große Gewinne gemacht und woran lag das vielleicht?
Jein. Also tatsächlich sind die Wahlergebnisse ja recht konstant geblieben. Also sie schwanken wirklich nur so um 0,4-0,5% in den meisten Städten und Kreisen. Und gut lief es tatsächlich besonders in Wetzlar. Also wir haben da 1,2% Zuwachs geholt im Vergleich zu 2016. Wir haben dadurch ein Mandat mehr und Fraktionsstärke erreicht. Und das lag halt vor allen Dingen auch daran, dass wir hatten eine recht junge Liste. Wir hatten eine komplett quotierte Liste vor allen Dingen auch. Wir haben uns darauf fokussiert, gerade in den Gebieten zum Beispiel Flyer zu verteilen, wo wir wussten, da wohnen viele Menschen, die halt wenig verdienen oder in prekären Situationen auch einfach arbeiten und haben da eben bewusst Wahlkampf gemacht und hatten da auch tatsächlich sehr gute Gespräche, auch wenn das gar nicht so geplant war. Wir hatten auch tatsächlich einen sehr guten Online-Wahlkampf. Also wir hatten über, ich glaube, 62 Beiträge seit Januar aber auch schon. Wir haben halt früh angefangen und es kamen, glaube ich, die Woche kamen 4 Beiträge. Wir haben die KandidatInnen vorgestellt, alle einzeln. Es gab Videos dazu, es gab jede Menge Sharepics, es gab BürgerInnen-Dialoge und deswegen lief das bei uns halt im Kreis ganz gut. Andere Städte haben das natürlich auch gemacht. Gießen zum Beispiel oder auch Frankfurt und Darmstadt. In Darmstadt zum Beispiel ist die Linke viertstärkste Kraft geworden. Und ja.
Wir wandern jetzt noch ein bisschen weiter nach Westen ins tiefe Baden-Württemberg und begrüßen Anna.
Hi.
Anna Jahn ist 24 Jahre alt, bei der Linksjugend Karlsruhe aktiv und war Direktkandidatin in Karlsruhe West. Anna, wie hast du das Ergebnis in Baden-Württemberg wahrgenommen?
Also es war natürlich eine Enttäuschung, aber irgendwie eine Enttäuschung, auf die wir gefasst waren, die wir erwartet haben. Natürlich wären wir gerne in den Landtag reingekommen. An sich ist es aber schon mal gut zu sehen, dass wir trotz Corona unser Ergebnis im Vergleich zu 2016 verbessern konnten um 0,7%. Und ich glaube, uns geht es da ähnlich wie ja, bei der Kommunalwahl oder auch bei der anderen Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Wenn Parteien wie die Klimaliste antreten oder die Partei, dann ja, wählen uns manche Leute eher nicht und stattdessen eben die kleineren Parteien. Und bei uns in Baden-Württemberg auch ein großes Problem ist, dass viele Menschen strategisch wählen. Dass durch das unglaubliche Versagen der Ministerin Eisenmann von der CDU. Niemand wollte, dass die CDU stärkste Kraft wird. Alle wollten, dass die Grüne stärkste Kraft wird. Auch wenn man die meiner Meinung nach in Baden-Württemberg nicht so sehr voneinander unterscheiden kann. Und deshalb haben viele Leute, die eigentlich uns wählen wollten, auch die Grünen gewählt. Und das war auch das Feedback an Ständen. Und einige hat man dann überreden können und irgendwie sagen, hey, aber schau mal, die unterscheiden sich ja gar nicht mehr so viel in Baden-Württemberg. Und ist es nicht wichtig, dass wir eine Opposition von links haben, die echte Opposition macht und nicht die ganze Zeit nach Regierung giert, wie es die SPD teilweise tut. Ja, aber natürlich haben wir einfach nicht so viele Leute erreichen können an den Ständen wie sonst.
Nach Ergebnissen der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF haben Umfragen ergeben, dass die Linke bei unter 30-Jährigen über 6% erhalten hat und somit in den Landtag eingezogen wäre. Hinterlässt es dir vielleicht nicht doch auch ein bisschen ein lächelndes Auge auf der einen Seite, wenn man bedenkt, dass gerade bei den jungen Leuten wir da mehr punkten konnten als bei der restlichen Bevölkerung?
Auf jeden Fall. Aber das ist was, wovon ich schon lange überzeugt bin, dass jüngere Menschen eher progressiver sind. Einfach junge Menschen sind noch nicht so festgefahren in ihrem Denken, sind noch flexibler, sind noch bereiter für radikale Lösungsansätze, um das Problem einfach endgültig zu lösen. Und umso älter Menschen werden, desto schwieriger fällt es ihnen, flexibel im Denken zu sein. Und das soll jetzt keine pauschale Aussage sein, das gilt natürlich nicht für alle. Das ist mehr so im Durchschnitt. Und ich glaube auch, dass viele junge Menschen desillusioniert von den Grünen sind und deshalb tendenziell eher uns wählen, weil viele der älteren Generation kennen die Grünen noch aus ihren Anfangszeiten, wo sie auch progressiver waren, wesentlich progressiver als sie jetzt sind, wo sie radikaler waren und mutiger waren. Und das sind sie jetzt nicht mehr und das sind wir aber immer noch. Und dementsprechend glaube ich auch, dass wir bei den Jüngeren beliebter sind, weil die eben nicht diese Nostalgie verbinden mit einer anderen progressiven Partei haben. Und natürlich, weil wir dringende Themen wie den Klimawandel oder die Migrationspolitik besser bearbeiten und sie so langsam durch die Schaufensterpolitik der Grünen durchschauen.
Wiesen, ihr hattet ja eine leichte Steigerung, aber jetzt hat es auf jeden Fall noch nicht gereicht. Was man dann so ein bisschen vom Wahlkampf, die Stärken und die Schwächen und was glaubst du, kann man aus den Wahlen Baden-Württemberg auch vielleicht für die Bundestagswahl lernen?
Also ich glaube, unsere Stärken waren auf jeden Fall, dass wir einen Mitgliederwahlkampf gemacht haben, dass wir das nicht irgendeiner Agentur überlassen haben oder nicht irgendwie 5, 6 Leute im Landesverband den Hut auf hatten und gesagt haben, nur so machen wir es, sondern dass die Mitglieder alle eine Möglichkeit hatten, sich am Wahlkampf zu beteiligen. Ich glaube, was wir daraus lernen müssen, ist, früher mit den tatsächlichen Begebenheiten zu planen, statt uns zu wünschen, dass es besser wird. Weil ich glaube, viele Menschen haben sich auch in der Planung, auch wenn das nicht immer so gesagt wurde, aber das war das, was so ein bisschen durchgekommen ist, gewünscht, dass wir nicht in einem Lockdown-Wahlkampf machen müssen. Und das habe ich mir natürlich auch gewünscht. Aber ich glaube, es war absehbar. Und ich glaube, das ist der Fehler, den wir bei der Bundestagswahl nicht machen dürfen. Ich glaube, uns muss klar sein, wir stehen am Rande der dritten Welle. Wir werden vermutlich unsere Online-Angebote ausbauen müssen, uns an der Stelle ein bisschen professionalisieren müssen. Und wir müssen uns neuere, kreativere Wege für den Kontakt auf der Straße suchen. Ich bin auf keinen Fall der Meinung, dass es gar nicht geht, auf die Straße zu gehen. Ich glaube, das geht mit Abstand, mit Masken. Aber ich glaube, wir müssen da noch kreativer werden als einfach nur FFP2-Masken und Abstand halten, sondern ich glaube, da gibt es noch mehr Möglichkeiten, Menschen zu erreichen, die wir einfach noch nicht ausgeschöpft haben, wo wir aber unglaublich viel Potenzial haben, auch einfach dadurch, dass wir die Mitglieder den Wahlkampf mitgestalten lassen oder uns wünschen, dass sie den Wahlkampf mitgestalten.
Unser dritter Gast heute ist Julian Theiß, 25 Jahre alt, Student und Kreisvorsitzender der Linken Trier. Er hat außerdem auf dem Listenplatz 4 für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz kandidiert. Julian, wie hast du denn die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz so wahrgenommen?
Ja, also das Ergebnis war natürlich sehr ernüchternd. Also wir haben 0,3 Prozentpunkte verloren und sind von einem sowieso schon niedrigen Niveau nochmal deutlich abgesackt. Also wir sind da auch noch jetzt sowohl auf Kreisebene als auch auf Landesebene in einem, wenn man so will, Aufarbeitungsprozess. Was halt klar ist, ist, dass wir an vielen Stellen besser werden müssen. Also insbesondere, wenn man sich so die Verankerung im ländlichen Raum anschaut. Das ist da, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz. Aber man muss der Fairness halber auch sagen, wir haben auch in Städten verloren. Es gibt nur zwei Wahlkreise, in denen wir die 5%-Hürde gerissen haben. Das ist einmal ein Wahlkreis in Mainz und einmal mein Wahlkreis in Trier. Also da gibt es viele Stellen, an denen wir ansetzen müssen.
Auch in Rheinland-Pfalz hat die Linke bei den unter 30-Jährigen die 6% erreicht und wäre zumindest in dem Alterssegment reingekommen. Wie schätzt du die Lage der jungen Bevölkerung für uns ein?
Ich will jetzt auch nicht nur Schlechtes erzählen. Also natürlich ist es irgendwo sicherlich ermutigend, dass wir bei jungen Wählerinnen und Wählern 6% geholt haben, obgleich man natürlich sagen muss, dass bei jungen Wählerinnen und Wählern eine sehr, sehr geringe Parteibindung vorliegt. Also wir nicht sicher sagen können, dass wir die auf ewig bei uns behalten. Da muss man aktiv was für tun. Aber was, glaube ich, schon mal sehr, sehr positiv ist, ist, dass wir viele junge Kandidierende hatten, sowohl auf der Liste als auch diverse DirektkandidatInnen. Und wir sind mit einem jungen Team an den Start gegangen. Das Ergebnis ist natürlich jetzt nicht so gut ausgegangen, aber wir konnten, glaube ich, viele Genossinnen und Genossen dadurch weiterbilden, ermutigen und haben jetzt natürlich auch Personal zur Verfügung, das wir aufbauen können und müssen. Und ich glaube auch, dass das schon zeigt, dass man ja in Zukunft irgendwo dann doch mit uns rechnen muss, weil es war auf jeden Fall schon bemerkenswert, wenn man sich anguckt, ich sage jetzt mal unser Spitzenteam, die ersten 5 Leute, da waren die Ältesten, unsere beiden Spitzenkandidierenden mit 37. Das war schon irgendwo eine Ansage und ich glaube, dass das auch wichtig ist, da so ein Repräsentationsangebot an junge Wählerinnen und Wähler zu machen.
Rückblickend ist man natürlich immer schlauer, aber was meinst du, hättet ihr in der Landtagswahlkampf besser machen können?
Also einen Punkt hatte Anna schon angesprochen, den würde ich so unterschreiben, dass man sich wahrscheinlich sehr, sehr lange gewünscht hat, dann doch nicht in so einem akuten Lockdown Wahlkampf zu machen, dass man da vielleicht hätte doch schon früher ein bisschen was an der Planung, insbesondere auf Kreisebene tun können. Ich glaube auch, dass wir uns eine langfristige Strategie auch zur Stärkung insbesondere unserer Strukturen im ländlichen Raum entwickeln müssen. Das kann man jetzt nicht einfach mal so in einem Wahlkampf machen. Und ich bin davon überzeugt, was ja auch an das anschließt, was Anna gesagt hat, wir werden Wahlen nicht nur online gewinnen. Also man braucht diesen persönlichen Kontakt. Und ja, das ist, denke ich, die Kreativität aller irgendwo gefragt, wie man den dann auch in Corona-Zeiten so sicher und gleichzeitig doch gut, wie es geht, ermöglichen kann.
Genau, und jetzt nach den ganzen etwas negativen Punkten nochmal die positive Frage, gab es denn Sachen, die richtig gut gelaufen sind und die man vielleicht auch für die Bundestagswahl wieder aufgreifen könnte?
Ja, schon. Also zum einen, also es ist, denke ich, bei allen wahlkämpfenden Landesverbänden so gewesen, hat sich unsere Digitalkompetenz natürlich gesteigert durch die vielen Online-Veranstaltungen, aber auch die Notwendigkeit, sich selbst neue Formen zum Diskutieren, zum Organisieren etc. zu geben. Also da kann man sicherlich auf vieles auch weiterhin zurückgreifen. Was man auch sagen muss, wenn man sich anschaut, die Kompetenzen, die uns zugesprochen werden, die Kompetenzwerte konnten im Bereich soziale Gerechtigkeit und im Bereich Bildung gesteigert werden. Das ist sicherlich auch was, worauf man aufbauen kann. Also das wären auf jeden Fall so ein paar Punkte. Und was ich schon angesprochen habe, wir hatten viele junge Kandidierende, wo es jetzt darum geht, die weiter auch alle aktiv zu halten und auch eine gemeinsame Art des Lernens und Weiterentwickelns zu gewährleisten. Und dann glaube ich, dass es auch, auch schon relativ kurzfristig unsere Personaldecke auch weiter steigern kann, was, glaube ich, in so einem ja doch sehr großen Land mit relativ wenigen Mitgliedern sehr, sehr wichtig ist.
Wir befinden uns dieses Jahr im sogenannten Superwahljahr und sind an vielen Orten natürlich schon groß in der Vorbereitung für die kommende Bundestagswahl. Deshalb möchten wir mit euch natürlich auch debattieren, was wir jetzt aus den vergangenen Landtagswahlen und der Kommunalwahl lernen können für die Wahl im Herbst.
Ich glaube, das Wichtigste, was wir lernen müssen, ist, dass wir einen guten Mix brauchen. Einen guten Mix aus allen Arten des Wahlkampfs, die wir machen können. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Online-Wahlkampf, wir brauchen Wahlkampf auf der Straße, wir brauchen Formate dazwischen, die irgendwie interaktiv sind, aber trotzdem online. Wir brauchen kreative Ideen und wir dürfen uns nicht auf eine Art des Wahlkampfs verlassen. Und ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen das, wo es bei uns immer mal wieder, ja, nicht wirklich Konflikte, aber so ein bisschen Kappeleien deshalb gab, weil viele verschiedene Menschen von verschiedenen Formen des Wahlkampfs am überzeugtesten waren und dann eine Form priorisieren wollen. Und ich glaube, das ist nicht die Lösung. Und ich wünsche mir, dass wir das bundesweit für den Bundestagswahlkampf mitnehmen, dass wir verschiedene und auch über die Corona-Pandemie hinaus, dass wir verschiedene Formen des Wahlkampfs brauchen, um verschiedene Arten von WählerInnen anzusprechen. Weil wir machen ja Politik für alle, bis auf die reichsten 1%. Und dementsprechend sollten wir auch versuchen, alle anzusprechen.
Ja, also ich würde sagen, was wir auf jeden Fall mitnehmen müssen, ist, dass es sehr schwierig ist momentan für uns in irgendeiner Form mediale Aufmerksamkeit zu kriegen. Zum einen, weil wir keine, ja, wirkliche Parteilinie zum Beispiel in der Corona-Politik haben, was ja auch sinnvoll ist, weil vieles dort neu und diskussionsbedürftig ist. Und wir haben ein paar Konsensforderungen, insbesondere sozialer Natur, und ist auch total gut. Aber gerade deswegen, weil wir auch aufgrund dessen nicht so viel Öffentlichkeit kriegen, dass wir uns Sachen einfallen lassen müssen, die auffallen. Also kreative Aktionen, die auch ruhig mal polarisieren können und wo es irgendwie knallen muss. Und sowas kann natürlich auch mal in die Hose gehen, und dann brauchen wir, glaube ich, auch genug innerparteiliche Solidarität, um das dann auch durchzustehen. Aber letzten Endes dieses Wissen, dass wir auch in der Art, wie wir Wahlkampf führen und in den Aktionen, die wir machen, anders sein müssen als die anderen, und dass es ruhig auch mal laut und bunt und was weiß ich was sein kann, weil sonst werden wir es auch nicht schaffen, die nötige Aufmerksamkeit zu kriegen.
Ja, innerparteiliche Solidarität ist ein wichtiges Stichwort, weil ich glaube, was wir auch lernen müssen ist, Facebook ist ein öffentliches Medium und es bringt niemandem was, wenn innerparteiliche Konflikte, bei denen man sich noch nicht getroffen hat und hingesetzt hat und geredet hat, im Vorhinein schon auf Facebook ausgetragen werden. Und das habe ich jetzt nicht nur in Bezug auf die letzten Wahlen, sondern generell in den Jahren, in denen ich jetzt in der Linken aktiv bin, öfter erlebt, dass das so ein bisschen verwechselt wird, dass je nachdem, wie man das einstellt, das eben doch von allen gelesen werden kann und eben nicht nur von der eigenen Freundesliste, und man vielleicht aber auch in der Freundesliste JournalistInnen hat, die sowas aufgreifen, was ja ihr gutes Recht ist. Aber ich finde dementsprechend, wir sollten alle miteinander viel solidarischer und geeinter nach außen auftreten. Es sei denn, natürlich gibt es Menschen, die auf gut Deutsch komplett verkacken. Und natürlich müssen wir irgendwelche krassen Fehltritte auch entsprechend verurteilen. Aber abgesehen davon glaube ich, dass das auch unglaublich wichtig ist für uns, dass wir eine geeinte Front darstellen, weil wir kämpfen alle gemeinsam für mehr Solidarität in der Gesellschaft. Und da müssen wir uns auch an die eigene Nase packen und das auch besser machen.
Ja, ich glaube auch, dass das, was du ansprichst, wenn man jetzt mal irgendwas verkackt, natürlich muss man das aufarbeiten, und wenn Aktionen schief gehen, muss man darüber sprechen. Aber ich glaube, wir sollten uns da alle bewusst sein, dass der richtige Ort und der richtige Zeit dafür erstens so Mitgliederversammlungen, sei es jetzt online oder falls es Corona dann irgendwann mal wieder so zulässt, auch in Präsenz oder Parteitage oder was auch immer sind, und halt keine Facebook-Kommentarspalten, und dass man sowas vielleicht auch mal, wenn es jetzt kurz vor der Wahl ist, dann eher oft nach der Wahl verschiebt und bis zum Wahltag dann doch irgendwie, ja, versucht, so geschlossen wie es geht zusammenzustehen.
Absolut, weil ich glaube, das ist aktuell auch die große Stärke der Grünen. Es gibt unglaublich viel Richtungsstreit innerhalb der Grünen. Im Endeffekt zerlegen die sich genauso wie jede andere Partei. Bei uns wird nur mehr drüber berichtet, was zum einen daran liegt, dass bei uns einfach mehr drüber berichtet wird, weil man sich gerne das Maul über die Linke zerreißt. Das liegt aber zum anderen auch, dass ich finde, dass wir es manchmal ein bisschen schlechter im Griff haben als zum Beispiel die Grünen, weil bei denen ist jetzt Waffenruhe bis zum Ende der Wahl. Und danach geht's los. Das wird richtig spannend. Aber das müssen wir auch hinbekommen, weil ich glaube, bei uns geht es danach gar nicht so krass los. Ich glaube, wir haben wesentlich weniger fundamentale Konflikte als zum Beispiel die Grünen oder die SPD. Und ich finde, das ist unsere Stärke.
In den Medien allseits gegenwärtiges Thema ist ja immer noch die Corona-Pandemie und mögliche Regierungsmaßnahmen deshalb und unser Fortschritt bei der landesweiten Impfkampagne. Wie meint ihr, wie groß wird Corona und die Folgen davon noch im Bundestagswahlkampf sein? Und wie gehen wir als Linkspartei damit um, von denen man bisher ja in dem Bereich noch nicht so viel gehört hat?
Ich glaube, das wird die Bundestagswahl und den Bundestagswahlkampf dominieren. Weil es dominiert aktuell den öffentlichen Diskurs. Und ich glaube nicht, dass das besser wird, wenn wir jetzt vor einer dritten Welle stehen, die noch schlimmer wird als das, was wir bisher kennen. Und ich glaube, wir als Linke brauchen endlich eine geeinte Position dazu. Und ich finde es wichtig, dass wir es diskutieren und ich finde es wichtig, dass wir demokratisch zu einer Entscheidung kommen, aber wir müssen jetzt, sobald wie möglich, demokratisch zu dieser Entscheidung kommen. Und ich habe das Gefühl, zumindest bei uns in Baden-Württemberg, ist die Richtung auch irgendwie klar, in die wir möchten. Also in Richtung solidarischer Lockdown, auf jeden Fall die Fallzahlen runterbringen und in so ein bisschen in Richtung Zero-Covid. Also Christina und ich, die Kandidierenden aus Karlsruhe, sind beide von Zero-Covid überzeugt und ich würde sagen, dass zumindest die meisten der Ziele auch das sind, was in Baden-Württemberg die vorherrschende Meinung ist und ich würde mir wünschen, dass wir das auch bundesweit hinbekommen, da eine Linie zu finden. Und es muss ja nicht eins zu eins die Linie sein, aber wir brauchen eine.
Anna, du hast gerade, finde ich, auch zu Recht gefordert, dass wir da eine Parteilinie brauchen, die ja natürlich auch irgendwie demokratisch legitimiert sein soll. Bei uns wäre das Verfahren normalerweise einen Beschluss zum Beispiel auf dem Bundesparteitag. Nun ist der letzte Bundesparteitag ja natürlich gerade gewesen. Wie würdest du dir so eine demokratische Entscheidung dazu denn vorstellen?
Naja, also man könnte Regionalkonferenzen machen. Man könnte aber auch Entscheidungen der verschiedenen Landesparteitage herbeiführen. Ich glaube, die meisten, und wenn nicht alle, ich habe es gerade nicht genau im Kopf, Landesverbände müssen noch ihre Liste zur Bundestagswahl aufstellen. Das ist ein Ort für so eine Entscheidung. Und dann müssten sich natürlich nochmal die entsprechenden Landesverbände oder nur die LandessprecherInnen oder wie auch immer zusammensetzen und dann aber die Meinung der Mitglieder, die auf diesen Landesparteitagen zur Listenwahl beschlossen wurden, entsprechend vertreten. Und dann muss man sehen, was dabei rauskommt. Das ist nicht ganz das basisdemokratische Prinzip, was mir eigentlich näher liegen würde. Aber es ist das, was wir jetzt haben und es ist das, was wir jetzt relativ unkompliziert machen können.
Ja, also ich glaube, wir haben ja auch im Juni noch einen Bundesparteitag ausstehen, wo ja sowohl das Programm beschlossen als auch die Spitzenkandidierenden auf Bundesebene jetzt gekürt werden sollen. Das wäre natürlich ein sehr, sehr geeigneter Rahmen, aber ich gebe da Anna völlig recht. Also wir brauchen dort eine klare Positionierung, damit wir auch gut in den Wahlkampf gehen können, weil das wird das dominierende Thema. Wir haben insbesondere vor Ort schon gegen Ende des Landtagswahlkampfs auch versucht, über die Schiene zu gehen, dass auch die Landtagswahlen schon letzten Endes eine Abstimmung darüber sind, wer eigentlich die Kosten dieser Krise zu tragen hat und auf wessen Rücken die Corona-Pandemie beziehungsweise alles, was da noch hinten dran hängt, auch bewältigt wird. Und ich denke, dass wir da an sich mit breiter Brust in den Bundestagswahlkampf gehen können und sollten, weil zum einen sind es nicht wir, die momentan an der Macht sind und ein Impfdesaster zu verantworten haben, diesen Schlingerkurs und so weiter und so fort. Und zum anderen sind im Kontext der Corona-Pandemie Themen ganz, ganz wichtig, die mit uns verbunden werden und wo wir auch viel Kompetenz haben. Also Stichwort Pflege, aber auch die Frage der Kosten der Krisenbewältigung, also sozialpolitische Fragen oder auch die Freigabe der Lizenzen für die Impfstoffproduktion. Also es sind viele Sachen, wo wir eigentlich offensiv rangehen können und das auch müssten. Und ich hoffe, dass wir es dort schaffen, ja, eine Position zu finden, mit der alle leben können oder die meisten zumindest leben können, die aber auch so klar und offensiv ist, dass man damit auch einen guten Wahlkampf machen kann.
Was, glaube ich, so ein bisschen meiner persönlichen Meinung nach das Problem ist, dass man tatsächlich keine Position finden kann, die gleichzeitig klar ist, mit der alle leben können. Aber dann gibt es ja trotzdem immer wieder Einzelpersonen oder auch kleinere Gruppen, die das halt einfach ganz schlecht finden. Und auf Bundesebene gibt es das noch stärker. Und so ein bisschen die Frage, die ich interessant fände, ist, ob es nicht allgemein eine große Schwäche von der Linken ist, dass sie teilweise nicht in der Lage ist, sich zu entscheiden und Entscheidungen zu treffen, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen. und ob er da irgendwie eine Chance sieht, dass man vielleicht bei der Corona-Pandemie das jetzt noch hinkriegt oder ob man da so ein bisschen es weiterhin nur hinkriegt, zu den Themen was zu sagen, zusammen, wo man schon vor der Pandemie die gleiche Position zu hatte.
Ich glaube, dass es möglich ist, dass wir eine klare Linie finden. Ich glaube, dazu braucht es Mut und die Fähigkeit, ein bisschen pragmatisch zu sein jetzt. Und das fehlt mir manchmal in innerlinken Diskussionen. Ich habe das Gefühl, man kommt dann irgendwann auf den Punkt, aber mir fehlt so ein bisschen der Pragmatismus mit, wir packen das jetzt einfach an und machen das jetzt einfach. Und vor allem glaube ich, dass die Linke eigentlich eine Partei der Wissenschaft ist. Eine Partei, in der sowohl Logik als auch Empathie das Wahlprogramm gestalten oder unsere Inhalte gestalten. Und ich glaube, wenn wir einfach unsere linken Grundsätze anwenden, dann ist für mich die Lösung sehr, sehr klar, was unsere Linie sein muss. Unsere Linie muss sein, wir wollen das, was die Pandemie am besten einschränkt, weil das ist das, was die meisten Menschenleben rettet. Und gleichzeitig wollen wir, dass niemand zurückgelassen wird und niemand deshalb die Existenz verliert, die Wohnung verliert. Und wir wollen, dass die Krise nicht auf unserem Rücken ausgetragen wird. Ich glaube, das sind in der Linke sehr, sehr mehrheitsfähige Positionen.
Ja, ich glaube auch, also was du ansprichst, ist ja nicht nur im Kontext Corona, also Europapolitik ist ja auch so ein Feld, wo wir Schwierigkeiten haben, bei ganz grundsätzlichen Fragen eine Linie zu finden, und ich denke, ein Stück weit ist das was, womit man in so einer Mosaiklinken auch leben muss, wenn man diese ganzen verschiedenen Strömungen auch beisammenhalten will, und ich denke, dass das richtig und wichtig ist, das zu tun, weil sonst zumindest in Deutschland kein erfolgreiches Parteiprojekt links der SPD geben kann, zumindest bei den momentanen Kräfteverhältnissen. Ich glaube aber auch, dass die Positionsfindung bei Corona einfacher ist als bei Europapolitik, weil ich schon den Eindruck habe, dass es kein Konsens ist, aber schon eine sehr, sehr große Mehrheit, die natürlich sagt, wir müssen die Fallzahlen schnell runterbringen, wir müssen soziale Härten massiv abfedern, wir müssen die Impfkampagne erweitern. Also ich glaube, so in den wesentlichen Eckpfeilern gibt es schon eine sehr, sehr große Übereinstimmung. Ob man das jetzt Zero Covid nennt oder nicht, aber zumindest die Formulierung solidarischer Lockdown ist ja eigentlich de facto schon in der Öffentlichkeitsarbeit der Partei und auch bei den Mitgliedern angekommen. Von daher, glaube ich, müssen wir uns das trauen, noch viel offensiver letzten Endes zu kommunizieren, weil ich denke, dass man dort auch eine sehr, sehr gute Erzählung draus werden lassen kann, wie wir hier rauskommen wollen, weil diese Semi-Lockdowns, die sich abwechseln und dann zweite Welle, dritte Welle, das ist total zermürbend. Und wenn wir es schaffen, eine Erzählung zu finden, dass wir eine gemeinsame Kraftanstrengung brauchen, und gemeinsam heißt jetzt aber nicht irgendwie der Schulterschluss zwischen dem Kapital und der Arbeit, sondern gemeinsam heißt als untere Klassen, um diesen Lockdown zu überwinden und dann auch offensiv darum zu kämpfen, wer die Krise bezahlt, könnte man daraus eine deutlich spannendere Utopie spinnen, als es die Herrschenden momentan tun können, wo ja eigentlich die einzige Aussicht ist, naja, ihr dürft irgendwie dann wieder zwei Samstage einkaufen gehen und dann gibt's wieder so einen Semi-Lockdown.
Absolut. Und ich glaube auch, dass wir so eine Utopie unglaublich gut verkaufen können, gerade auch im Hinblick, es werden immer öfter Stimmen laut zum Thema Psyche der Kinder, aber auch Psyche von allen Menschen aller Altersklassen. Und ich glaube, so eine Narrative von einem kurzen gemeinsamen Kraftakt, den es eben braucht, um diese Pandemie so weit einzuschränken, dass wir überhaupt Zeit haben, genug zu impfen, die dies möchten, und irgendwie das Problem zu lösen. Ich glaube, dass wir damit besser fahren werden, und ich glaube, dass die Position schon lange mehrheitsfähig ist. Zum Beispiel hier bei uns in Karlsruhe, aber auch so generell in Baden-Württemberg, haben wir uns in einige Initiativen vor Ort eingeklinkt. Wir haben hier zum Beispiel die Gruppe Mitdenken statt Querdenken, die sich gegen die Verdrehung von Logik und vermeintliche Fakten von den QuerdenkerInnen und vor allem auch gegen den Schulterschluss mit rechts stellt. Und Christina und ich waren da viel aktiv und haben da viel gesprochen. Und dadurch, dass wir so viel sprechen konnten, konnten wir auch das Thema einfach aus ganz verschiedenen Richtungen beleuchten. Aus der Richtung Patente freigeben, aus der Richtung Pflege, aus der Richtung Arbeit, aus der Richtung Soziales. Und das alles haben wir auf Basis unseres Parteiprogramms gemacht. Das alles waren Sachen, die sich absolut nicht mit dem linken Parteiprogramm widersprochen haben. Und ich glaube, wenn wir zwei das hinbekommen, da so eine Narrative zu spinnen, dann kriegt das auch die Gesamtpartei hin. Und ich glaube, damit erreichen wir unglaublich viele Menschen und machen den Menschen auch wieder Mut und Hoffnung, weil ich habe das Gefühl, das fehlt gerade in der Politik. Gerade gibt es nur Chaos und fast schon Zerstörung und Misstrauen, gerechtfertigtes Misstrauen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, eine klare Narrative zu setzen und klar zu sagen, da wollen wir hin und wir haben einen Plan und es kann besser werden und niemand muss seine Existenz verlieren, niemand muss leiden, niemand soll mehr sterben.
Ihr habt jetzt gerade umfangreiche Corona-Wahlkampf-Erfahrungen hinter euch. Der Online-Wahlkampf in der Bundestagswahl wird wahrscheinlich wichtiger werden, als er je war. Wie waren gerade da speziell so bisher eure Erfahrungen und wo seht ihr noch das größte Ausbaupotenzial, was die Partei als solches so hat?
Wir müssen professioneller werden auf Social Media und vielleicht wäre es auch nicht schlecht, mal Agenturen dazu zu befragen. Es geht ja nicht darum, unsere Inhalte zu ändern oder uns zu verstellen. Es geht nur darum, wie können wir das online am besten präsentieren. Und ich glaube, da fehlt uns manchmal noch Kompetenz. Also bei uns im Landesverband haben wir sehr viele junge, sehr, sehr fähige Menschen gehabt, die diesen Online-Wahlkampf geleitet haben. Und ich bin denen sehr, sehr dankbar. Aber ich glaube, sie hätten mehr Ressourcen gebraucht, um mehr rausholen zu können. Mit mehr Ressourcen und auch einer größeren Wertschätzung für den Online-Wahlkampf hätte da mehr laufen können. Und ich sehe das Problem in allen Ebenen der Partei, dass wir den Online-Wahlkampf immer so, ja, das läuft halt nebenher. Und das muss man halt machen. Anstatt auch da die Möglichkeit zu nutzen, dem Ganzen so einen eigenen Turn zu geben, so was Eigenes und was Interessantes und Kreatives draus zu machen, um Menschen von uns zu überzeugen. Weil manchmal fehlt mir das bei den Strategiedebatten so ein bisschen. Es geht nicht nur darum, dass wir irgendwie präsent sind, sondern es geht darum, Menschen zu inspirieren, dass eine bessere Welt möglich ist. Und das können wir. Und wir sollten jedes Medium, was wir dazu nutzen, gleich wertschätzen. Und fördern, anstatt, ja, das ist halt online, das macht man halt nebenher. Oder auf die Straße können wir ja jetzt eh nicht oder so. Ich bin eine große Verfechterin von Discord-Kanälen. Zum einen für virtuelle Infostände, zum anderen aber auch für die Vernetzung untereinander, zumindest für die jüngere Generation. Ich verstehe, dass Discord nicht immer was für die Älteren ist, wobei ich auch viele ältere GenossInnen kenne, die sich auch da eingearbeitet haben. Und so gibt es viele Plattformen und ich glaube, aber bei allen Online-Alternativen muss man auch schauen, wie die Lage gerade vor Ort tatsächlich ist. Ich glaube, dass wir im Sommer, wenn wir Glück haben und jetzt nicht noch weiter verkackt wird, in eine Situation kommen, zumindest so Richtung August, wo vielleicht so Treffen im Park mit Abstand möglich sein könnten. Und wenn es möglich ist, dann muss man sich für diese Treffen Konzepte überlegen, damit es sicher für alle ist und das dann aber natürlich trotzdem nutzen, weil das beste Online-Angebot nimmt nicht alle mit.
Ja, ich glaube, wo wir uns Gedanken drüber machen müssen, ist, wie wir es schaffen, auch online, soweit wie es geht, einen Querschnitt unserer Wählerinnenschaft zu erreichen, weil also man muss sowieso massiv Geld in Werbung reinstecken, weil man sonst eh nur in seiner eigenen Suppe irgendwo schwimmt. Und mein Eindruck ist, dass Social Media total wichtig ist, um die eigenen Leute zu mobilisieren, was zu tun. Aber ich glaube, und das kann man zum Teil auch empirisch nachzeichnen, dass es schwierig wird, darüber neue WählerInnen zu gewinnen, weil es schon überhaupt eine große Hürde ist, an die ranzukommen. Und da brauchen wir auf jeden Fall clevere Strategien und müssen uns bewusst sein, dass es da auch ohne Finanzmitteleinsatz nicht laufen wird. Und die Erfahrung, die ich zum Beispiel im Wahlkampf gemacht habe, ist, dass bei uns man am ehesten über Instagram an neue Leute gekommen ist, dort auch zum Teil dann Debatten führen konnte. Das ist nämlich, glaube ich, auch ganz wichtig. Es ist immer schwierig, wenn man ja ein bisschen Kohle auf einen Post drauf schmeißt, dann sehen den zwar ganz viele Leute, aber die Kommentarspalte drunter ist dann irgendwie völlig außer Kontrolle, weil an sich ist ja das Schöne oder der Gedanke daran an Social Media, dass man einen Debattenraum eröffnet. Und dafür muss man dann aber auch die Ressourcen haben, das entsprechend zu moderieren und zu ermöglichen. Und das sind, glaube ich, so ein paar Sachen, die wir auf dem Schirm haben müssen. Und nach wie vor glaube ich eben, dass es nicht nur online gehen wird, aber sicherlich spannend wäre, dort auch mal neue hybride Varianten zu entdecken, wie man vielleicht auch Straßenwahlkampf und Online-Wahlkampf sinnvoller miteinander verzahnen kann.
Absolut. Und ich glaube, wir müssen auch, und das habe ich schon mal gesagt, kreativer werden. Das heißt, wir dürfen nicht nur einfach da sitzen und irgendwie die drei Hauptplattformen Facebook, Instagram und Twitter bedienen und dann Instagram und Facebook nahezu mit dem gleichen Content bedienen, weil es sind verschiedene Plattformen mit verschiedenen Algorithmen. Und das ist dann auch das, was ich meine, da müssen professionelle Leute ran oder zumindest Leute, die sich damit sehr, sehr intensiv beschäftigt haben. Welcher Content funktioniert wo? Welche Altersgruppe finde ich wo? Und dann eben auch nicht nur blind die Profile bespielen, sondern die Mitglieder engagieren mitzumachen, um zum Beispiel so eine Kommentarspalte wieder unter Kontrolle zu bekommen, denn das geht. Und wir haben genug Mitglieder, die jetzt während Corona sagen, ja, ich möchte eigentlich nicht auf die Straße und eigentlich möchte ich nur online und ich möchte aber nicht nur das, was die Partei liefert, konsumieren, sondern ich möchte tatsächlich Wahlkampf machen. Und wenn man das ein bisschen in Gruppen koordiniert, Das kann eine Facebook-Seite-Gruppe sein, die sowas für Facebook koordiniert oder man macht einen Telegram-Kanal oder. Da gibt es total viele Möglichkeiten. Und das kann man kreisweit machen, das kann man landesweit machen, das kann man bundesweit machen. Und da mit einer Vielzahl an Menschen vielleicht auch mal einen Tweetstorm machen oder eine Kommentarspalte wieder unter Kontrolle bringen oder auch auf andere soziale Netzwerke gehen, die Politik noch nicht so für sich erschlossen hat oder gerade erst erschließt. Da rede ich von TikTok, gerade für die jüngeren Menschen, von Reddit, von Discord. Das sind Sachen, die wir als Linke noch nicht erschlossen haben. Ich sehe Einzelpersonen aus unserer Partei auf diesen Plattformen, was ich großartig finde und die machen einen tollen Job. Und das sind dann aber auch Leute, die wir fragen können, hey, wie funktioniert das am besten? Hast du eine Idee, was wir als Gesamtpartei machen können? Und dann müssen wir auch schauen, welche Abgeordneten oder Kandidierenden haben wir denn, die auf welcher Plattform eventuell gut ankommen? Und die dann überreden, auch diese Plattformen mit ihren eigenen Kanälen, aber auch mal bei der Partei auftretend zu bedienen, um das Spektrum zu erweitern.
Julian, du hast schon den Jugendverband angesprochen. Sowohl jetzt im Kontext der Reaktion auf die Pandemie als auch für den kommenden Bundestagswahlkampf. Wo seht ihr da die Rolle der Linksjugend Zollit? Was können wir da, gerade auch in Bezug auf junge Leute, was können wir da bewegen? Was würdet ihr da auch vom Bundesverband erwarten?
Also ich glaube, dass die Zollit natürlich eine programmatisch auch treibende Kraft sein kann. Also ich habe ja schon angesprochen, wir haben ja noch einen Parteitag und wenn wir darüber sprechen, welche Positionen die Partei gegenüber der Corona-Pandemie oder welche Lösungsstrategien wir dort wählen sollten, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass die Zollit, wo zumindest mein Eindruck ist, noch eine noch konsensualere Positionierung dazu besteht, dort programmatisch treibend ist. Und ein anderer Punkt ist sicherlich auch, was ich angesprochen hatte, wenn wir davon sprechen, dass wir aufmerksamkeitserregende Aktionen brauchen, die provokant sein können, die polarisieren sollen, ist das sicherlich auch was, was in Teilen auch gut beim Jugendverband aufgehoben ist, auch weil, finde ich zumindest, sich ein Jugendverband in manchen Punkten vielleicht auch noch ein bisschen mehr erlauben darf als die Partei. Und das sollte man dann auch nutzbar machen.
Auf was habt ihr denn richtig Bock in Bezug auf den Bundestagswahlkampf?
Ich glaube, ich freue mich drauf, die Gelegenheit zu bekommen, linke Ideen gesellschaftsfähiger zu machen und zu verbreiten. Und ich glaube, ich freue mich so ein bisschen auf den Sommerwahlkampf und mir nicht ständig den Arsch abzufrieren beim Flyer stecken, Plakate hängen, Stände machen. Ich freue mich drauf, mit den ganzen Neumitgliedern, die wir gewonnen haben, gemeinsam kreativ zu werden und die Linke einfach immer weiter mitzugestalten und auch in Teilen zu verbessern.
Ja, also ich hoffe einfach, dass wir wieder ein bisschen rauskommen können, Leute ansprechen können und auch neue Leute gewinnen können. Also ich finde es immer am schönsten, wenn man eigentlich zumindest in einer kleinen Gruppe irgendwie draußen eine coole Aktion machen kann, die Leute so ein bisschen aufhorchen lässt. Und das sind so ganz kleine Dinge, die ich aber unheimlich motivierend für die eigene politische Arbeit irgendwo finde.
Worauf ich mich auch noch freue, ist, dass die Bündnisarbeit wieder so ein bisschen Schwung gewinnt. Ich habe den Eindruck, dass weniger Demos sind und die Bündnisarbeit so ein bisschen langsamer wird. Aber da freue ich mich drauf, wieder als Linke in Bündnissen mitzuarbeiten und es machen zu können und linke Positionen nicht nur über Infostände, sondern gemeinsam mit Bündnissen auf die Straße tragen zu können und auch darüber neue MitstreiterInnen zu gewinnen. Und da habe ich für die Bundestagswahl schon richtig Bock drauf.
Das waren Anna aus Karlsruhe und Julian aus Trier, um von den Wahlkämpfen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zu berichten. Danke Anna und Julian, dass ihr dabei wart.
Gerne.
Sehr gerne.
Wir hören euch das nächste Mal. Ciao, ciao.